wenn ein Fehler passiert? Suchst du einen Schuldigen oder eine Lösung? Ob dein Team im Stress zusammenbricht oder zusammenwächst, das entscheidet sich an dieser einen Frage. Ob du als Führungsperson Vertrauen zerstörst oder sie stärkst. In dieser Folge vom Resilient Company Podcast reden wir darüber, wie Führungskräfte Sicherheit geben können, ohne weich zu werden. Wie also Leistung entsteht, wenn Menschen sich sicher fühlen. Und warum Secure-Based Leadership kein Konzept ist, sondern eine Haltung, die man im Alltag lebt. Diesmal gibt es viele Beispiele mit klarer Haltung und direkt aus der Praxis.
Hey Sabrina, wir nehmen unsere erste Podcast-Folge auf in einem Podcast-Kabäuschen sozusagen.
Premiere.
Premiere sozusagen, genau. Wir haben ganz herzlich Made Marketing danken, dass wir bei Ihnen zu Gast sind heute für die Aufnahme von diesem Podcast. Hey, wir haben über Serial Winning Coaches geredet bei der letzten Ausgabe. Also, aus dem Sport raus, spannende Studie, spannende Informationen zusammengesammelt, wo es Trainerinnen und Trainer schaffen, nicht nur einmal erfolgreich zu sein, sondern immer wieder über eine längere Zeit, auch in verschiedenen Konstellationen, also mit unterschiedlichen Athletinnen und Athleten. Und wir haben ein bisschen etwas gelernt daraus, also was es braucht, dass man eben ein Serial Winning Coach ist und nicht ein normaler oder eine normale Coachin. Was die ja schaffen, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, ist, dass sie genau zwei Ebenen, ja, und ich weiss, dass man als Führungsperson damit eben zu kämpfen hat, eine Balance zu finden, super untereinander bringt. Also sie schaffen es, Leistung zu fordern, leistungsorientiert sein, selber zu sich, aber auch mit ihren Athletinnen und Athleten und gleichzeitig echte Fürsorge zu haben, echte, authentisch gemeinte Fürsorge. Also Leistung und Menschlichkeit bringen die zusammen. Das ist eigentlich eine geniale Thematik, weil es ist auch das, was wir ja in unserer Zeit merken, das grosse Potenzial hat, zum erfolgreich mit Teams und mit Unternehmen für sich zu kommen. Also, die emotionale Stabilität und Akzeptanz schaffen im Team, also die Sicherheit bieten und gleichzeitig Risiko einzugehen, Mut haben, herauszufordern und zu fördern. Die Kombination, das macht die Serial Winning Coaches aus. Und wir haben gesagt, ja, übrigens ins Unternehmen, auch in die Unternehmenswissenschaften, da gibt es einen, der hat daraus eigentlich, oder mit dem gleichen Ansatz, ein Leadership-System entwickelt, das heisst Secure-Based Leadership. Es ist immer noch schwierig, wenn ein Amerikaner einen deutschen Namen hat, dass man den gleich, was muss man jetzt deutsch aussprechen oder amerikanisch? Der Georg Kohlreiser oder wahrscheinlich der George Kohlreiser hat das Secure-Based Leadership als Modell entwickelt. Und über das werden wir heute reden.
Ja, genau. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die Sport ins Business transferieren. Er hat dann, wie du sagst, das ganze Buch zugeschrieben. Er hat quasi seine Managementlehre daraus gezogen und es spiegelt eigentlich genau das wider, was wir auch über Serial Winning Coaches gelernt haben. Oder er geht eigentlich auf diese zwei Säulen ein und sagt, hey, ja, das eine Wichtige ist wirklich Sicherheit bieten. Ich muss meinem Teams, meinen Leuten im Unternehmen eine gewisse emotionale Stabilität geben. Ich muss Akzeptanz schaffen füreinander. Ich muss sicherstellen, dass die Teams, die Personen in meinem Teams sich sicher fühlen und auch ein sicheres Umfeld haben, in dem sie gut agieren können. Und das Zweite ist eben genau das, dass er auch trotzdem die Leistung fordern darf, dass er herausfordern darf, dass er Ansprüche stellen darf, dass er möchte, dass die Teams ihr Potenzial entfalten. Und es trifft eins zu eins das, oder er überträgt eigentlich auch die Erkenntnisse, die wir in Serial Winning Coaches gefunden haben, aufs Business. Deshalb wollen wir das aber jetzt auch nicht alles nochmal genau darlegen, was Secure-Based Leadership ist, denn alle wissen es jetzt mittlerweile.
Vor allem die vorher Folge
genau. Also damit ist euch bewusst, was Serial Winning Coaches und Secure-Based Leadership gemeinsam haben. Und was wir heute genauer dann anschauen wollen, ist, was sind denn so auch Verhaltensweisen? Weil die kann man natürlich darüber ableiten. Man kann sagen, ja, es ist super wichtig, dass man zum Beispiel ruhig bleibt, dass man Akzeptanz für jeden mitbringt, dass man Potenziale erkennt, dass man sich auf Positives fokussiert, dass man die Motivation anregt, all solche Geschichten. Oder aber was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich?
Es sind wieder so viele Begrifflichkeiten drum und immer fragen wir uns, ja, aber was heisst das konkret im wirklichen Alltag? Und gute Bilder in dem Sinn kann man ja mit schon schaffen. Es ist ja noch interessant, dass wir bei Serial Winning Coaches, das ist ja aus dem Sport, aber auch Secure-Based Leadership, auch noch viele Parallelen in den Schweizer Sport gefunden haben. Also der Schweizer Sport, Trainerbildung geschafft mit diesen beiden Ebenen. Da gibt es auch schon ein schönes Bild, wo das vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlich beschreibt. Nämlich, wenn du eine Athletin, einen Athlet oder eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter hast, der klettern geht, oder? Dann bist du als Führungsperson die Person, die unten sichert mit dem Seil und sagt, okay, das sind schwierige Routen. Du traust das der Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu. Wenn aber etwas passiert, dann hilfst. Nur was heisst das? Das ist genau der Link, den du natürlich jetzt machst, oder? Das ist wieder ein schönes Bild. Aber was heisst das denn konkret im Alltag? Und darum bringen wir ein paar Beispiele und versuchen euch draußen wirklich konkret anhand von konkreten schönen Beispielen aufzuzeigen, wie man Secure-Based Leadership kann praktizieren.
Genau, und Sicherheit kommt jetzt permanent vor, oder? Das ist auch einer der wichtigsten Aspekte. Steigen wir doch direkt auch damit mal mit ein. Was bedeutet das denn überhaupt, Sicherheit zu geben? Also zu sagen, hey, du als mein Teammitglied bist hier willkommen, auch wenn du zum Beispiel Fehler hast, auch wenn du nicht alles perfekt kannst. Wir können auch alle nicht alles perfekt. Also was genau bedeutet das für mich als Führungsperson? Ich bringe direkt ein Beispiel. Denn ein Beispiel könnte sein, wenn ich jetzt sage, hey, stell dir vor, du bist Leiter Kommunikation in einem Unternehmen. Das ist ja durchaus bekannt, die Rolle.
Nicht unrealistisch bei mir, ja, stimmt.
Genau, und ihr seid in einem Redaktionsmeeting, ihr habt vor, die nächsten 4 Wochen zu planen, alle Channels kommen zusammen, es ist eigentlich klar, welche Themen aufbereitet werden mussten und jetzt hast du vielleicht eine Person da sitzen, Social Media Manager zum Beispiel, der hat es nicht geschafft, sich vorzubereiten. Und jetzt kann das sein, dass das erste Mal passiert ist, kann aber auch sein, dass es vielleicht schon 2-3 Mal vorgekommen ist. Wie würde man denn da jetzt zum Beispiel Secure-Based Leadership reagieren? Wie kann ich dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin Sicherheit geben und trotzdem aber nicht sagen, hey, ja, ist schon okay, beim nächsten Mal passiert wieder das Gleiche?
Ich würde gerne den Rahmen vielleicht noch machen. Also wir müssen ja ein bisschen den Rahmen schnell abstecken, wie wir als konkretes Beispiel nehmen. Also vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen. Weil es könnte jetzt sein, dass das ganz ein unerfahrener Mitarbeiterin und Mitarbeiter ist. Es könnte aber sein, dass das sehr ein erfahrener Mitarbeiter ist, der eigentlich, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, wo ich so ein bisschen aus dem heraushöre, wie es du bringst, sehr, sehr zuverlässig ist. Also eine Person, die gute Arbeit leistet, aber eben im Moment irgendwie nicht. Nehmen wir mal das Beispiel. Und was dann schon noch wichtig ist, ist, dass bei so einem Beispiel, wie du mir erzählst, ja wahrscheinlich auch das erste Gedanke, den ich auch noch habe, der Prozess grundsätzlich in Stock kommt. Also da hat es ein Team, die Informationen, die ihr liefern müsst, sind ja, das ist ja oft so notwendig, damit andere weiterarbeiten können. Gut. Ich finde, es gibt so wie 2 Varianten. Also man muss es ja irgendwie klären. Weil wir brauchen jetzt den Plan oder wir brauchen den Prozessschritt, den die Person muss liefern. Also direkt Ansprache sagen, du, was läuft da? Und was aber bei Secure-Based Leadership halt wichtig ist, und ich nehme gerne auch nochmal den Begriff ins Maul, den ich immer wieder bringe, das ist Human-Centered Leadership. Also menschenzentrierte Führung ist, vor allem bei einer Person, die eigentlich einen super Job macht, die aber jetzt 1-2 Mal, vielleicht 3 Mal das nicht liefert, dann kann man sich überlegen, ob allenfalls irgendetwas anderes dahinter steckt, dass das im Moment nicht läuft. Darum wird wahrscheinlich sogar, je nach Kontext, Person zuerst auf die Seite nehmen. Also das Redaktionsmeeting ist, vielleicht würde ich nochmal sagen, hey, gehen wir nochmal schnell einen Kaffee trinken oder holen, wir machen schnell 5 Minuten Pause. Die Person auf die Seite zu nehmen und sagen, hey, look, wir brauchen deine Leistung da, wir brauchen deine Informationen. Jetzt sind wir beim zweiten Redaktionsmeeting oder vielleicht sogar dritten, wie du gesagt hast. Du hast das in dem Sinn nicht parat. Und dann aber eigentlich so, also als erstes nicht nach der Leistung fragen, warum hast du es nicht, sondern wie geht es dir? Hast du irgendeine Herausforderung im Moment, die es daran hindert, bei der Sache zu sein? Können wir das zusammen anschauen? Wo liegt das Problem? Aber also zuerst den Menschen nehmen, Beziehung nehmen, versuchen herauszufinden, ob irgendetwas nicht gut läuft auf dieser Ebene, zum nachher können, allenfalls zusammen einen Plan zu erarbeiten.
Ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, das zieht sich jetzt auch durch alles durch. Es ist nicht einfach nur Mensch gleich Leistung. Oder du nimmst es jetzt hier auch gezielt auseinander. Ich gehe erst auf den Mensch ein und informiere mich erst, was ist denn da vielleicht die Basis, die dazu führt, dass die Leistung nicht so ist, wie sie vielleicht sonst auch gewohnterweise in diesen Meetings vorhanden ist.
Ich glaube, das ist der grosse, also das ist noch wichtig, oder? Das Thema Zuverlässigkeit, dort auch können super einschätzen. Also das Beispiel, das wir da nehmen, ist jemand, der zuverlässig ist. Aber im Moment nicht. Also zeigt er etwas im Alltag, das unüblich ist. Also da muss ja irgendetwas dahinter stecken. Und menschlich zuerst auf den Grund gehen, was ist dort dahinter, bevor man nachher sagt, okay, jetzt musst du halt einfach die Arbeit machen. Also nochmal, Secure-Based Leadership heisst ja dann nicht, oh, es tut mir leid und schön und ne, sondern dann müssen wir zusammen eine Lösung finden. Und Lösung heisst dann vielleicht, okay, ich kann das jemand anderes übernehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht deine höchste Leistungsphase, die du hast, und ich verstehe warum. Und mit dieser Lösung finden, muss man dann aber zurück ins Team gehen, oder? Also das ist jetzt, wenn du das Beispiel nimmst, ist ja als Redaktionsmeeting, da hat es ein paar andere, die mit einbezogen werden müssen. Mein Lösungsansatz ist, ihn zuerst mal auf die Seite zu nehmen und das zu klären. Je nach Teamkonstellation kann man das auch im Team machen. Muss man ein bisschen rausgespüren. Aber nachher muss man transparent kommunizieren, wahrscheinlich wieder zurück in dem Redaktionsmeeting.
Unbedingt, weil sonst nimmt man eine Person raus, oder? Und die anderen wissen nicht, wohin. Also dann entsteht eine Unsicherheit beim Rest vom Team und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, mit der Person klären, mit der Person schauen, okay, gibt es tatsächlich was anderes? Es kann auch sein, dass die Person sagt, hey, ja, es tut mir leid, ich komme mit dem Prozess einfach nicht zurecht. Oder wenn es jetzt gar nichts Persönliches, Menschliches ist, kann es auch sein, dass ein neues Teammitglied ist, am Anfang nichts gesagt hat, aber mit dem Prozess nicht zurechtkommt. Muss man das genauso transparent ins Team tragen und gemeinsam eine Lösung finden. Vielleicht haben die anderen ähnliche Herausforderungen, sagen, hey, ja, der Prozess ist nicht ideal, das und das würden wir gerne anders machen, hier alle 4 Wochen zusammensetzen, das ist doch nicht zielführend, lasst uns das insgesamt anders aufgleisen. Dann findet man zusammen eine Lösung, wo alle am Ende zum Ziel kommen.
Und für die, die jetzt draußen das Gefühl haben, ja, aber ich kann nicht jedes Mal mit jeder Mitarbeiterin, Mitarbeiter und immer muss ich funktionieren, das kostet alles Zeit. Ja, Moment. Das Ziel ist, dass ihr herausfindet, wo der Fehler liegt. Das Ziel ist, wo ihr herausfindet, warum der Prozess stockt. Und das müsst ihr lösen, das ist euer Leadership-Interesse. Genau. Weil wenn der Prozess nicht kann führen gehen, sind ja alle nachher nicht leistungsfähig. Also nochmal, ich muss immer aufpassen. He? Unsere Gedanken, die wir euch weitergeben, ist nicht einfach nur caring. He? Sind wir wieder bei Zero Winning Coaches oder auch jetzt bei dem Secure-Based Leadership, allgemein menschenzentrierte Führung. Es geht nicht einfach nur, es geht uns allen gut, sondern ihr als Führungsperson habt das Interesse herauszufinden, warum stockt es? Aber dort schnell durchschnaufen, den Menschen auf die Seite zu nehmen, um das wirklich herauszufinden, um nachher die richtige Lösung zu haben. Die Investition, die ihr einfach nicht vergessen. Wenn ihr das nicht macht, ist eher ein Schrecken ohne Ende.
Ja, es wird einfach auch nicht besser, oder? Die Leistung kann nicht steigen. Es sind immer Komponenten dann, die nicht ganz sauber sind, wo Mitarbeitende vielleicht auch nicht zufrieden sind. Und im Endeffekt könnt ihr euch da nicht weiterentwickeln. Nicht als Team, nicht als Unternehmen, nicht in der Leistung. Und von daher ist es zwingend notwendig, das trotzdem auch so zu machen. Und dann, wenn eine Lösung vielleicht gefunden ist, auch nach 2 Wochen nochmal zu sagen, wir setzen uns nochmal zusammen, gucken an, was hat sich verändert, ist der Prozess verbessert, sind wir damit zufrieden, sind wir damit zielführender unterwegs. Also das gehört einfach dazu, um erfolgreich und nachhaltig erfolgreich zu werden.
Also Leistungseinbruch heisst nicht automatisch Mangel in Motivation. Es kann etwas dahinter stecken, vielleicht ist es eine Unsicherheit, eine Überlastung. Fehlender Sinn, wo man nicht weiss, warum man das jetzt überhaupt machen muss. Das klären, dann geht es produktiv und leistungsorientiert weiter.
So ist es, weil dann kommen wir auch ganz schnell zu Dingen, wo Mitarbeitende sich trauen, selbst auch Probleme früh anzusprechen, selbst vielleicht auch zu erkennen, wenn die Leistung nicht ganz da ist, wo wir eigentlich dann auch bei einem generellen Thema sind, ja, was ist denn, wenn so die Leistung nachlässt oder hören auch immer mal wieder so, ja, irgendwo, wir tun schon viel für unsere Teams und unsere Mitarbeitenden, aber die Motivation ist jetzt nicht so hoch.
Ja, also mein Wertschätzungsthema, Verlässlichkeitsthema, ja, gibt es mega viele Ebenen. Auf welche Ebene willst du gehen?
Sehr, sehr gerne Zuverlässigkeit zuerst. Mhm.
Also Zuverlässigkeit gibt es ja dann auf der Ebene von dem, was man von den Mitarbeitern einfordert, aber auch das, was man selber als Führungsperson in dem Sinn an den Tag legt. Also Zuverlässigkeit auf der Ebene von, halte ich das ein, was ich selber versprich. Und die Vorbildfunktion ist ganz, ganz wichtig, um eine sichere Basis zu geben. Ist es extrem relevant, zu dem stehen, was man selber in dem Sinn sagt und selber, also walk the talk, oder? Also, dass man selber, wenn ich verspreche, Feedback zu geben zu dem Employer Branding Konzept, das auf dem Tisch ist, und das einfach über Monate nicht machen, dann kann ich ja auch nicht einfordern, okay, wir finden unsere echten Fachkräfte nicht oder die guten Fachkräfte nicht. Wenn ich mich nicht damit ansetze, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben bei mir ein superes vielleicht Employer Branding Konzept aufbereitet hat. Also, dort anstehen und sagen, hey, die Verantwortung, die ich da von meinen Leuten fordere, die muss ich als Vorbildfunktion in dem Sinne auch annehmen. Sonst, also, stellen ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles in Frage, was ich als Vorbild und als Führungsperson mache.
Und jetzt kommen wir in so eine Situation, wo alle Führungspersonen sagen, ah, ich habe so viele Termine, mein Kalender ist voll und ich komme immer erst abends, wenn alle anderen Feierabend gemacht haben, dazu wirklich Sachen abzuarbeiten. Wie soll ich das denn alles machen? Ja, dann muss ich das halt repriorisieren oder dann kommst du zum, ich muss das halt repriorisieren und entschuldigen sich dann damit, dass sie einen vollen Kalender haben, dass sie zu viel auf dem Tisch liegen haben und eigentlich nicht ihrer Aufgabe gerecht werden können, eine Führungsperson sein zu können. Das heißt, ja, wenn ich das verspreche, ein Konzept anzugucken oder wenn ich auch sage, ja, ich bin für dich da, ich begleite dich in dem Projekt, ich bin dein Sparring, ich habe da noch ein gewisses Know-how, was ich dir mitgeben kann, was du vielleicht noch nicht hast, dann muss man da die Zuverlässigkeit zeigen und zwar nicht, indem man sich dann immer wieder entschuldigt und das ist genau dann der Unterschied, sondern indem man sich das auch wirklich einplant.
Aber ich könnte so ein konkretes Beispiel ja noch nehmen, wo ich schon ein paar Mal selber natürlich erlebt habe und wo vielleicht viele draussen grundsätzlich schon erkennen. Also Secure-Based Leadership heisst ja auch, das nehmen wir auch wieder aus Zero-Winning Coaches, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas zuzutrauen. Mhm. Auch ein Risiko einzugehen, auch Mut zu haben, das fordern wir ja. Also leistungsbereite und leistungsorientierte Trainerinnen und Trainer sagen auch, doch, das schaffst du, ich übergebe dir eine gewisse Verantwortung. Und in dem Thema, das du ansprichst, dass es manchmal auch eine Schwierigkeit ist, den Workload auf Seite der Führungskräfte irgendwo im Griff zu haben und das zur Ausrede bringen, ja, musst du gewisse Investitionen machen, in Verantwortung übergeben. Und da gibt es die zwei Seiten. Die eine Seite ist, realistische Verantwortung übergeben, also an eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, der jetzt sagt, okay, ich übergebe dir das Projekt. Du bist im Lead von diesem Projekt. Dass es auch realistisch zu machen, auch wenn es ambitioniert ist. Dass man dann aber Rahmenbedingungen schafft. Und ich glaube, dort wird der spannende Punkt nachher, wenn wir das Beispiel in den Alltag hineinnehmen, Rahmenbedingungen schaffen. Was ist wirklich deine Verantwortung? Ja, es dürfen Fehler passieren. Das darf dann aber auch sein. Und wie stehe ich dir als Führungsperson zur Seite? Oder das, was du ansprichst. Die Rahmenbedingungen miteinander wirklich ganz genau zu klären, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich weiss, okay, es ist ein grosser Schritt, aber ich kann mir das zutrauen. Ich muss nicht jedes Detail anfragen oder die Führungsperson sagt ganz klar, ich will nicht über jeden detaillierten Schritt informiert sein, aber du kommst, wenn du mich brauchst. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich sagen als Führungsperson, du kannst kommen, wenn du mich brauchst. Und dann genau das passiert, was du sagst. Oder? Und dort ist der wichtige Link. Ja, ich habe keine Zeit. Oder? Es kommt halt ein Mail und drei Tage später tue ich es beantworten. Dann funktioniert Secure-Based Leadership nicht. Dann funktioniert das Vertrauen und die Verantwortung abgeben nicht. Ich als Führungsperson muss zu dem stehen, was ich anbiete, um die Leute weiterzubringen. Und wenn ich weiss, es ist vielleicht auch ein bisschen mutig, einem Projektleiter, einem Projektleiter, das Projekt zu geben. Und dann aber sie nicht auffangen, also nicht absichern, um zu einem Bild zu kommen. Ja, dann ist erst einmal das Projekt gefördert, weil Fehler werden passieren. Und das Frustpotenzial bei dieser Mitarbeiterin, bei einem Mitarbeiter, ist natürlich riesig. Sie sagt, ja, ich habe ja die Absicherung gar nicht, wo mir meine Chefin, mein Chef versprochen hat.
Die muss ich zur Verfügung stellen und da muss ich Zeichen setzen oder ich kann dann vielleicht auch nicht einfach nur sagen, ich bin für dich da oder wir machen das gemeinsam, sondern dann vereinbart man vielleicht am Anfang Joe Fix dafür, um zu gucken, okay, wo brauchst du Hilfe, wo kann ich dich unterstützen und wenn der nach 10 Minuten vorbei ist, weil der Mitarbeiter das nicht braucht an der Stelle, dann ist das ja auch völlig in Ordnung, dann muss man das nicht in die Länge ziehen, aber ich muss als Führungsperson die Sicherheit geben, dass die Möglichkeit da ist und wenn ich dieses Sicherheitsnetz gebe, dann kann die Performance auch funktionieren auf der anderen Seite.
Das, was ich entdecke, auch in diesen durchaus in diesen Coachings, die wir machen mit Leaderinnen und Leadern, mit Geschäftsleitungen, ist dort die Diskrepanz zwischen Verantwortung abgeben, aber die Verantwortung und die Skills, Verantwortung zu übernehmen, nicht begleiten. Mhm. Also, ich reg mich dann als Führungsperson auf, ja, ich habe keine Leute, unsere Leute können nicht Verantwortung übernehmen. Und wenn ich dann den Mut habe und sage, okay, ich gebe das Projekt ab, aber die Leute haben noch gar nie gelernt, mit Verantwortung umzugehen, rege mich darüber auf, dass Fehler passieren. Und das geht einfach nicht. Das ist der Job als Führungsperson nicht wahrgenommen. Dort muss sich das Mindset ändern und ehrlicherweise, ich habe dort relativ eine klare Meinung. Führungspersonen, die so das handhaben, sind keine Führungspersonen. Ihr Kern ist, Leute zu entwickeln. Ihr Kern ist, die Verantwortung zu übergeben und so zu begleiten, dass die Leute an dem wachsen und nachher eben immer mehr Verantwortung können übernehmen. Und in dem Sinn, zu klönen darüber und zu motzen darüber, dass die eigenen Leute Verantwortung können übernehmen. Aber sie dabei nicht auszubilden und zu begleiten, das hat nichts mit Führungspersonen zu tun.
Genau, ich meine, wenn wir das mal konkreter nehmen oder ich kann easy zu jemandem sagen aus dem Team, hey, könntest du das Team-Meeting leiten? Oder hey, ich bin krank, deshalb muss das Team-Meeting nicht ausfallen. Kann das, könnt ihr das bitte alleine durchführen? Das ist ein Level oder das machen nicht mal alle Führungskräfte oder es gibt Führungskräfte, die sagen jedes Meeting ab, wenn sie nicht da sind, weil sie dann das Gefühl haben, es läuft sonst nicht, sie können die Verantwortung nicht übergeben. Und das ist so ein Level, wo ich sage, hey, machen. Das ist so der erste kleine Schritt, um Verantwortung abzugeben, oder? Und klar, dann gibt es Sachen wie, wir kommen beide aus dem Agenturbusiness, Konzepte schreiben. Ja, probier dich. Ich begleite dich, wir gucken es gemeinsam an, wir entwickeln es weiter. Wir definieren vorher Erwartungshaltung, was muss drin sein und Schritt für Schritt wird gelernt. Offerten erstellen, Berichte vorbereiten, Reportings, sowas kann man alles lernen. Aber ich kann vielleicht dann nicht hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier ein 3-Millionen-Projekt, ab morgen betreust du das Projekt, ciao, ich bin dann mal weg. Oder das ist dann vielleicht so eine Nummer zu hoch.
Ja, aber ich finde es mega wichtig, was du sagst, weil also natürlich die Entwicklung und das realistisch einschätzen, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann und das auch dann zuzutrauen. Also mit ein bisschen Mut und ein bisschen Risiko, ja, aber natürlich nicht irgendwo way off. Da bin ich ja völlig bei dir. Aber du bringst das Beispiel ja auch von einem Meeting leiten. Und ehrlicherweise, so einfach, dass das tönt, so einfach ein konstruktives und effizientes Meeting leiten, so einfach ist das gar nicht. Und ich meine, in den meisten Fällen ist, wenn die Chefin oder der Chef dabei ist, das Meeting auch nicht per se einfach besser, weil auch oft, sorry liebe Führungspersonen draussen, ihr auch nicht wirklich wissen, wie man gute Meetings leitet. Die gleiche Mechanik ist ja genau dort. Also wenn ich durchaus gut bin und Erfahrung habe, wie man konstruktiv Meetings leitet und effizient und produktiv und dann eben weg bin und ausnahmsweise nicht kann dabei sein, dann sage ich, mache das Meeting selber. Auch da wäre es einfach gut, die Tools zu geben, damit die Leute das können. Und im besten Fall machst du das eben dann, wenn du rum bist und es gibt einen Rahmen für ein gutes Meeting und wie man das macht und wer das Meeting moderiert und wer dazu einlädt und dass die richtigen Leute und so. Gibt es übrigens Tools, wo man das machen kann, könnt ihr euch bei uns melden, wir können euch die zur Verfügung stellen, wir können euch dabei coachen. Aber also das finde ich schon noch wichtig, auch bei diesen vermeintlich einfachen Sachen, ist die Verantwortung da, dass die das lernen und gut können machen. Und dort einfach einen Schritt investieren, damit sie es nachher wirklich können, hilft euch permanent in dem Alltagsschissel und Bissel und weiss nicht was, dann können aufschaffen und Ressourcen schaffen. Und das wird damit einfach vergessen. Das ist der Trugschluss.
Ja, ja, und ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, wo wir immer von reden, also auch außerhalb vom Secure-Based Leadership oder wenn Skills, die gelernt werden müssen, egal ob ich eine Führungskraft werden will und die Skills lernen muss oder ob ich sonst irgendwelche Kompetenzen mehr aneignen will, es ist immer ein Lernprozess dahinter. Wir können das, also oder ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der einfach so Klick macht und Sachen kann, das gibt es, aber tendenziell müssen wir einfach erstmal davon ausgehen, dass die Leute das lernen müssen, so und wie wir das auch gelernt haben.
Gerne und üben. Genau. Und eine Kultur entwickeln, wo wir auf der Basis kann arbeiten. Und dazu kommt mir das nächste Beispiel in den Sinn. Wie entwickle ich denn das? Wie entwickle ich die Leute? Wie kann ich sie begleiten? Und da kommen mir Feedback-Techniken in den Sinn natürlich. Also Weiterentwicklung ist immer auf Basis von Feedback. Und also in all diesen, ich müsste rechnen, wie alt bin ich und seit wann mache ich irgendwie Kommunikation, aber sicher irgendwie 20, über 20 Jahre, wo ich einen Kommunikationskurs darf, leiten und weiterentwickeln. Ich habe sehr, sehr früh auf dem Weg das Thema Feedback gegeben und Feedback-Regeln gelernt. Und gebe Kommunikationskurs die Technik auch weiter. Und Ich weiss, dass du so die 3Ws, Feedback-Regeln kennst. Ich weiss nicht, wie viel da außen, dass sie die kennen. Das ist so die Ebene von Wahrnehmung, also konkrete Beobachtung beschreiben als erstes, zum auch die Situation versachlichen. He? Und erst dann auf die Wirkung gehen, als zweite Ebene, also die persönliche Sichtweise, reinzubringen, was es mit mir macht als Führungsperson, ein Fehler oder wie, was es dann auch immer geht. Ich komme gerade mit einem konkreten Beispiel. Und dann auch den Wunsch zu äußern. Ich-Botschaften zu brauchen, konkret zu bleiben, Feedback zeitnah zu geben. All das tönt recht mechanisch. Und wenn Leute sind, die eben so Feedback-Regeln auch schon mal gehört haben und sagen, ja, aber ich habe die 3 Sätze schon mal auswendig gelernt, aber es ist eine Kultur, die man entwickelt, dass Feedback ein normales Thema ist. Konstruktiv Feedback ein normales Thema ist. Und das muss man praktizieren, das muss man auch als Team üben. Ich arbeite ja auch viel mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen, die jetzt irgendwo im Unternehmen in Führungspositionen sind. Und die wissen, dass Training wichtig ist, sonst funktioniert das nicht. Weil ich habe immer im Leben müssen trainieren, sonst bin ich ja, ich nicht können, nach 3 Wochen in der Winterpause oder so, einfach, dann habe ich wieder müssen anfangen, das ist klar, oder? Aber im Leadership, in der Unternehmenskultur und abgebrochen auf so einfache Sachen wie super Feedback geben, ist es für sie wie nicht so automatisch klar, dass man es üben und trainieren muss. Und das muss man selbstverständlich nehmen. Ich habe ein Beispiel. Ich habe letzten Montag und dann nochmal am Mittwoch eine Nachricht geschickt und deine Meinung zur Medienmitteilung gefragt. Und ich habe bis heute nichts dazu gehört. Feedback, Wahrnehmung, konkrete Beobachtung. Punkt. Keine Interpretation, keine persönliche Meinung. Was ist passiert? Sachlich. Man schafft damit die Ebene von der Sachlichkeit. Und dann geht man in die Wirkung rein, in dieser Feedback-Regel. Jetzt bin ich mir unsicher, oder? Was bedeutet das, Sabrina? Hast zu viele Themen auf dem Tisch? Hast du keine Lust, mit mir zusammen zu arbeiten? Ist es eine persönliche Ebene? Oder hast du das Gefühl, du kannst dazu nicht beitragen? Ich bin unsicher. Gefühl verbalisieren. Und mein Wunsch ist, gib mir ein Signal, wo sie stehen. Weil die Leute warten auf dein Feedback. Und ich glaube, dein Feedback ist wichtig. Weil du hast eine Expertise dazu. Aber wenn du es nicht kannst liefern, ist auch wichtig zu wissen, weil dann gehen wir weiter. Also versuchen, saubere Feedback zu geben. Jetzt ist das recht so strukturiert in dieser Ebene. Wenn man das übt, ist das nicht immer so ein bisschen kryptisch, sondern ist es dann vielleicht noch ein bisschen flüssender. Aber ich muss dir Feedback geben. Wo stehe ich? Du musst checken, dass das, was du machst und eben auch nicht machst, ja, einen Impact hat. Und das schafft doch, ein bisschen suggestive Frage an dich, aber ja, das schafft doch die Sicherheit, wie man miteinander zusammenarbeitet. Ich fordere von dir auch. Ich gebe dir aber auch etwas, nämlich Klarheit. Also relativ einfach, Feedback-Gespräch, Feedback-Kultur. Also ganz wichtiges Element, finde ich, für Secure-Based Leadership.
Ja, und das ist vor allem ohne zu krasse Emotionalität, oder? Weil du könntest ja auch hingehen und sagen, diejenigen, die nicht gelernt haben, Feedback zu geben, würden vielleicht hingehen und sagen, jetzt hast du das schon eine Woche auf deinem Tisch liegen. Kannst du mir jetzt mal endlich mal Rückmeldung geben? Oder vor allem, ich finde es sehr wichtig, dass man da die Kompetenz aufbaut bei sich selbst, wirklich reguliert Feedback auch geben zu können, sachlich Feedback zu geben. Auch wenn man sagt, hey, das macht was mit mir, ich finde es nicht gut, aber eben auf einer Tonalität, auf einem Lautstärkenlevel, wo ein normales Gespräch möglich ist. Okay. Gibt es immer noch den Aspekt, das Gegenüber muss auch wissen, wie man Feedback entgegennimmt, oder? Auch wenn du das so schön sachlich machst, wir haben das beide auch schon häufig erlebt, kommt dann wie so ein Schutzmechanismus bei der anderen Person auf oder ist Abwehrhaltung. Ja, ich habe halt keine Zeit, ich habe auch wichtigere Dinge auf dem Tisch liegen und, alles irgendwelche Rechtfertigungen. Und das gehört natürlich dann auch mit in die Kultur herein, dass die andere Person auch Feedback entgegennehmen können muss. Aber, und ich sage jetzt bewusst, aber das Wichtige, was du steuern kannst in dem Moment, ist, wie bringst du das Feedback gegenüber an?
Genau, wir reden jetzt ja von einer Feedback-Kultur. Also ich habe das Beispiel gebracht, wenn ich das Feedback gebe. Du bringst das Beispiel, wie man das Feedback entgegennimmt. Wenn man die gute Kultur hat und die Regeln für alle bekannt sind, dann weiss man auch, wie man es entgegennimmt. Aber natürlich, ja, habe ich auch schon, erlebt. Ich habe alles zusammengenommen. Es war ein schwieriges Gespräch. Wie gebe ich das Feedback, um das Versachlichen so gut wie es geht, damit wir zusammen können an einer Lösung arbeiten können. Und der Laden ist trotzdem total runter, weil du kannst alles bringen, was du willst. Das Gegenüber Person nimmt es persönlich. Natürlich muss die beiden Seiten in dem Sinn stimmen. Aber ja, wenn ich schon die Türen zuschlage von der Sachlichkeit, weil ich es einfach persönlich, das Feedback persönlich, und du hast falsch und du machst den Fehler, dann gibt es die Chance gar nicht, dass wir zusammen konstruktiv an einer anderer Lösung sein. Und genau, völlig richtig. Und dann wieder die Vorbildfunktion in dem Zusammenhang. Also wenn wir sagen, wir wollen so eine Feedback-Kultur haben, ich will Secure-Based Leadership auch leben, also Sicherheit geben, dann bin ich auch wieder das Vorbild. Also die Kultur müssen wir zusammen erarbeiten, darüber müssen wir reden. Das ist wieder ein bisschen Arbeit und Training. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen es dann am besten, wenn du selber vorzeigst und vorausmachst. Sind wir auch wieder ein Link zu den Erziehungswissenschaften, die wir auch schon in unserem Podcast besprochen haben, wo genau auch das geht. Meine Kinder lernen leider nicht das, was ich ihnen sage, sondern sie lernen vor allem das, was ich ihnen vormache. Und leider auch das Zeichen, das ich ihnen vormache. Und das ist in dem Kontext ja sehr, sehr, sehr ähnlich.
Genau, und hat man dann den Switch mal gemacht, man übernimmt die Verantwortung als Führungsperson, man setzt sich dafür ein, man kriegt das Team auf das Level, wo das völlig normal ist, man kann über Fehler sprechen, man kann Feedback entgegennehmen, man hat einen Sicherheitsrahmen und weiß aber auch, im nächsten Schritt muss ich auch wieder was leisten, dann hat man irgendwo Mittel und einen Weg gefunden, auch zu wirklich guter Qualität zu kommen, zum Thema High-Performance-Team oder wenn wir den Begriff auch nochmal aufgreifen wollen, wirklich ein High-Performance-Team zu werden, dann hat man damit eine gute Grundlage geschaffen. Und so kommt man wirklich auch zu Qualität und nachhaltigem Erfolg.
Feedback und das, was du jetzt sagst, bringt uns ja zu einem ganz Kernpunkt auch von Serial Winning Coaching und High-Performance-Teams, nämlich die Bereitschaft, fast ein bisschen zu wenig gesagt, sondern der echte Wille zum Lernen. Und Feedback hilft uns ja gemeinsam zu lernen. Das ist ganz ein ganz wichtiges Tool dabei. Und das sagen ja auch viele Sportlerinnen und Sportler, ich habe eigentlich nie aus einem Sieg gelernt, sondern immer nur aus der Niederlage gelernt. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem, aber natürlich hat es viel Wahres dahinter auch. Weil am Schluss ist das Gefühl von einer Niederlage oder von einem Fehler, und das ist der Kontext, wo wir ja dann wieder aufnehmen können, ja, einfach schon nicht etwas Wahnsinniges Lässiges. Aber ja, das bringt uns dazu, um vielleicht Alltagssituationen zu diskutieren oder ein Beispiel zu nehmen, was passiert bei einem kritischen Fehler, wo in einem Team passiert. Ich habe ein Beispiel mitgenommen. IT-Systeme sind so eine heikle Sache. Also kommt folgendes Thema. Wir haben entdeckt, wir haben immer noch eine Einführung von einem IT-System mit einem Kunden. In zwei Tagen geht es los. Und zwei Tage bevor es Go Live ist, haben wir einen Fehler in einer Schnittstelle entdeckt. Das ist mega ärgerlich. Auch unser Projekt hängt davon ab, ob das funktioniert oder nicht. Und wir wissen, wer es war. Wir wissen eigentlich, wer der Fehler war. Wer den Fehler gemacht hat, so muss ich sagen. Und der Fehler ist jetzt passiert. Und entscheidend wäre jetzt, wie lernen wir daraus, dass das nicht nochmal passiert. Und nicht einfach Fingerpointing, wer ist der Schuldig. Das wäre der wichtige Ansatz. Wenn du dir so ein Meeting vorstellst, wo jetzt, Krisenmeeting, irgendetwas funktioniert überhaupt nicht, alle Beteiligten vom Projekt in das Sitzungszimmer rein, wie muss ich es handhaben als Führungsperson?
Indem ich eben erstmal nicht hingehe und Fingerpointing mache, oder? Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was in der Situation passieren kann, dass der ganze Frust sich dann auf eine Person abladen kann, die sich dann auch noch in Grund und Boden schämt und im schlimmsten Fall noch mehr Fehler macht. Also da ist ganz wichtig, gerade auch so unmittelbar dann vor dem Going Live oder wo es ja wirklich jetzt um Qualität und Leistung geht, zu sagen, hey, wir stellen uns hier als Team hin. Wir gucken uns jetzt an, was ist das Problem? Und wir gucken uns an, wie können wir dafür eine Lösung finden? Und zwar als Team. Und nicht im Sinne von, du hast einen Scheiß gemacht, da jetzt auf gut Deutsch gesagt, du biegst es jetzt gerade, sondern wir setzen uns gemeinsam hin und suchen eine Lösung. Es kann sein, dass es heißt, wir können in zwei Tagen nicht live gehen. Ja, das kann sein. Trotzdem haben wir den Anspruch, eine Leistung zu erbringen, ein IT-Projekt live zu bringen, wo wir eine Lösung für brauchen. Und die Lösung finden wir nicht, indem wir jemanden runterputzen.
Vor allem in dem Moment nicht.
Genau, und quasi nur auf Schuldzuweisung gehen, sondern wir müssen direkt einen Switch machen und sagen, hey, ja, realistisch, das ist passiert, das und das ist das Problem, hier haben wir einen Fehler, aber dann auch den Switch zu machen in die Lösung hinein und die Sicherheit zu geben, wir schaffen das gemeinsam. Gemeinsam, wir können das, wir müssen jetzt als Team funktionieren und egal, wer schuld daran ist, wir kümmern uns jetzt erst um die Lösung.
Und dort wirst du als Leaderin Leader gefordert. Weil ich meine, ehrlicherweise, in so einem Moment sind wir schon auch noch präsent, weil erstens schießt sie selber mega an. Es hängt vielleicht auch, also eben das Projekt hängt irgendwie davon ab, Professionalität gegenüber dem Kunden hängt davon ab. und den mentalen Switch machen zwischen, ich würde am liebsten einfach irgendwie den Battle anschmeißen oder warum schon wieder, nein, hoffentlich nicht schon wieder, aber das ist ein anderes Thema, wenn es immer wieder passiert. Und dort sachlich zurückbleiben. Weil nur das hilft in dem Moment. Ja, das ist eine riesige Herausforderung. Und dort, liebe Leute draußen, versuchen irgendwie Skills zu entwickeln, einen Rahmen zu entwickeln, der für euch gut ist, um irgendwo die Sachlichkeit. Also vielleicht müsst ihr rausgehen rennen, vielleicht müsst ihr schnell mit jemandem telefonieren, aber wenn ihr die Ruhe nicht ausstrahlt, könnt ihr die sichere Basis nicht schaffen, um das Problem, und das ist ja ein Problem, ist offensichtlich ein Problem zu lösen. Und das steht im Moment im Vordergrund. Wie lösen wir das? Dann die Moderation im Lead übernehmen, um auf den Kern von dem Prozessproblem in dem Sinn zu gehen. Also an welcher Stelle ist denn das passiert? Was ist im Prozess? Wie passiert? Wie können wir das lösen? Wie viel Zeit braucht es? Die Ruhe ausstrahlen, die Sachlichkeit ausstrahlen, das ist die Aufgabe von der Leaderinnen und Leader im Moment, das Problem zu lösen. Und dann kann man evaluieren, wo der Fehler passiert ist, kann ihn hoffentlich so schnell wie möglich lösen. Und das muss das erste Ziel sein. Und dann braucht es aber schon nochmal eine Aufarbeitung.
Ja, absolut. Also das kann man ja auch nicht. Man kann es nicht einfach stehen lassen und sagen, es ist jetzt passiert, jetzt haben wir es gelöst und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss schon hingehen und sich überlegen, ja, wie ist der Fehler zustande gekommen? Es kann auch sein, ja, okay, wir wissen, irgendwie Person X hat einen Fehler gemacht, aber wir wissen nicht, wie ist es dazu gekommen, dass sie den Fehler gemacht hat. Es könnte ganz einfach Dummheit auch gewesen sein zum Beispiel. Oder man kann einfach sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht. Du warst unaufmerksam, kann Ausgangslage sein, kann ein Szenario sein. Es kann aber auch immer sein, dass was anderes vorangegangen ist, weshalb man den Fehler gemacht hat. Und insbesondere, also beide Szenarien sind wichtig, aber insbesondere, wenn es dann auch noch eine längere Verkettung von Ereignissen hat, da muss man das aufarbeiten, damit man beim nächsten Mal diese Fehler nicht mehr begehen kann. Und klar, wenn es die Person ist, eine Person hat einfach Blödsinn gemacht. Fehler gemacht, Flüchtigkeitsfehler, nicht aufmerksam gewesen, versehentlich, Code gelöscht, ich weiß es nicht, kann passieren, muss man sich mit der Person hinsetzen und der auch bewusst machen, dass das ein kritischer Fehler war, dass das nicht nochmal passieren darf, was man in der Zukunft machen kann, damit dieser Person dieser Fehler nicht mehr passiert, was braucht die Person?
Damit sie aufmerksam bleibt.
Damit sie aufmerksam
genau
bleibt,
in dem ja. Ist ja der Kern von der Analyse. Also wenn du das sagst, sie ist vielleicht im Moment nicht aufmerksam gewesen und hat das aus Versehen gelöscht. Ja, was hat denn dazu gebracht, dass er nicht aufmerksam war? Weil das ist eine wichtige Arbeit, die er dort macht. Und dem auf den Grund gehen, das ist die Aufgabe von uns als Führungsperson, ja. Um nachher den Prozess zu verbessern. Und ja, wenn es zusammen passiert, ist es vielleicht auch, muss man vielleicht auch erkennen, ist die Person am falschen Ort.
Genau, das könnte weitreichender sein. Und trotzdem muss man eben sich hinsetzen und sich überlegen, wie können wir das optimieren. Ja, wir sind immer noch alles Menschen. Es kann passieren. Wir sind fehleranfällig, wir sind nicht perfekt. Wir sind Lebewesen, die alle unterschiedlich ticken. Und trotzdem müssen wir uns hinsetzen und dann aufarbeiten, was kann besser gemacht werden. Auch wieder dann in einem Szenario, wo man der Person auch eine gewisse Sicherheit gibt, offen darüber zu reden oder wieder Trennung auch von Person und Leistung zu sagen, hey, was ist los? Was brauchst du? Was ist gewesen? Und wie kriegen wir dich da wieder an die Leistung, dass das nicht mehr passiert, dass du aufmerksam bist, dass das in der Zukunft einfach nicht mehr geschieht?
Das ist das, was ich will als Führungsperson. Ich will wissen, wo ist vielleicht die Person auch überfordert? Mit einem Task, mit einem Projekt? Weil, wenn ich das nicht weiss, setze ich die Person immer und immer wieder für den Task ein und sage, ja, aber jetzt streng dich doch mal an. Aber dann passiert vielleicht der Fehler immer und immer wieder. Der Kern von unserem Job als Führungsperson ist, herauszufinden, wie es diesen Menschen geht, ob sie fähig sind, Tasks zu machen, Verantwortung zu übernehmen oder nicht und das zu begleiten und zu coachen. Und ich brauche auch eine ehrliche Rückmeldung und sage, hey, sorry, du hast jetzt zwar das und das von mir gefordert, aber ehrlicherweise forderst du von mir gleichzeitig 7 Sachen. Und wie soll ich das schaffen? Und so eine Message brauche ich. Und wenn ich die Tür nicht aufmache, eine sichere Basis zu schaffen, damit wir über das reden können, über all das, was wir jetzt schon gesagt haben, dann komme ich die Informationen rüber. Dann kann ich mir mithelfen, den Prozess zu verbessern. Also Human-Centered Leadership, Secure-Based Leadership, ist nicht einfach nice to have. Sondern es ist der Schlüssel, zum erfolgreich zu sein. Und die sichere Basis ist in diesem Beispiel für mich offensichtlich. Ist hart, muss man investieren, muss man da sein, muss man präsent sein. Aber so ein bisschen das Analyse-Gen zu finden. Wie geht es dem Menschen? Was macht er? Wie funktioniert er? Das ist einfach Kern von Leadership. Darum habe ich, glaube ich, auch Wirtschaftspsychologie gerne studiert, weil ich immer ein bisschen im Wirtschaftskontext auch herausfinden will, wie geht es mit dem Menschen und was passiert da, um herausfinden, etwas besser zu machen. Ich habe noch ein Thema zum Abschluss mitgenommen, das ich auch so eins finde, wo in diesem Kontext, wie glaube ich, besprechen sollte und wo weitreichend ist. Nämlich, wenn es um Veränderungen geht und wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Veränderungen mitnimmt. Wir haben schon, ich sage das immer wieder, ich glaube auch in dem Podcast, aber sicher auch im Kontext mit unseren Kundinnen und Kunden, wenn wir die beraten. Change ist immer das Schwierigste. Ja. Alles, was Veränderung ist, ist das Schwierigste. Die einen können es ein bisschen einfacher handeln, andere haben sehr, sehr Mühe mit jeder kleinsten Veränderung. Das ist sicher sehr unterschiedlich. Und wir müssen uns natürlich auch in unserer Welt heutzutage damit befassen, eine permanente Change nicht einfach Teil von der Unternehmenskultur ist. Ich habe ein Beispiel mitgenommen. Standortwechsel von einem Unternehmen. Das Unternehmen zieht von Adresse A zu Adresse B. Wie begleiten wir als Leaderinnen und Leader, als Führungspersonen so einen Wechsel? Also der Arbeitsweg verändert sich. Für die einen wird er länger, für die anderen wird er kürzer. Die einen finden es mega lässig, die anderen schlecht. Sie ist näher an der Partymeile, um nachher noch ein Bier zu trinken, oder sie ist weiter weg und macht ein bisschen mehr Ruhe. Oder you name it. Die Bedürfnisse sind normalerweise sehr unterschiedlich, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Bei gewissen Leuten entsteht Unsicherheit. Okay, was heisst das jetzt? Wann gehen wir? Kann ich immer noch am gleichen Ort arbeiten? Kann ich Vereinbarkeit? Kann ich am Morgen immer noch meine Tochter in die Kita bringen oder nicht? Langt mir das zeitlich für den Tag, wenn ich im Büro muss sein? Und. Also es braucht eine Unternehmensleitung, wo gewisse Guidance und gewisse Sicherheit gibt, um so eine Veränderung zu begleiten. Veränderung schon das Schwierigste, oder? Auch im Unternehmenskontext.
Ja, und so eine Standortänderung ist auch nochmal gerade, also da kommen nochmal ganz viele Aspekte mit hinzu, gerade je nachdem, wie weit man ist. Und kenne ich auch, habe ich auch schon mitgemacht, aber erzähl doch mal, wie...
Wenn es gleich immer in Zürich schafft oder in Zollikon.
Ja, es kommt auch immer drauf an, wo man wohnt, also wenn wir es jetzt gerade besprechen, oder? Ich weiß noch ganz klar, ich habe vorher einen 10-Minuten Arbeitsweg mit dem Velo und Berg runter gehabt. Und nach Zollikon brauche ich mit dem Fahrrad einfach 45 Minuten und das macht im Winter dann geschwitzt keinen Spaß. Also ja, das sind so Gedanken, die macht man sich vielleicht eher weniger, wenn man dran denkt, einfach umzuziehen, aber du sprichst es richtig an. Ja, ja, plötzlich ist ÖV-Abo gebraucht für Stadt und ja, Zollikon ist ja nicht mehr nur noch Stadt. Ja. All solche Geschichten, oder? Da macht man sich schon Gedanken und auch wenn es in einem wirtschaftlichen Kontext vielleicht erstmal für ein Unternehmen klein erscheint. Ja. Was sind denn das für Belange? Sollen wir froh sein, dass sie hier nur arbeiten können und jetzt gibt es eine tolle neue Location und du kriegst Geld für deinen Job, also kannst du auch irgendwie eine halbe Stunde länger zur Arbeit brauchen. Ja, bei den Mitarbeitern macht das aber etwas. Also man macht sich ja genauso Gedanken, oh, ich muss jetzt früh aufstehen, schaffe ich es vorher in Sport, schaffe ich es vorher, meine Kinder in die Kita zu bringen, ist der Arbeitsweg jetzt so lang, dass ich sie nicht mehr rechtzeitig abholen kann, was mache ich am Mittag, ich kann nicht mehr über Mittag mal abmachen in der Stadt, ich kann keine Besorgung erleben und. Oder es sind ja all solche Sachen, die ausgelöst werden, ob man sich da jetzt Gedanken drum macht als Unternehmen oder nicht. Das sind ja menschliche Bedürfnisse und Veränderungen, die da einfach auftreten.
Der Kern für mich ist jetzt wieder Leadership-Perspektive. Weil man kann sagen, die Unsicherheiten sind berechtigt oder nicht. Kann man persönliche, subjektive Sichtweise auf das haben. Der Punkt ist einfach, ich als Leader will so wenig Unsicherheiten wie möglich haben, weil ich will mit diesen Menschen arbeiten und ich will ein Change Management haben, wo die Leute, die am Schluss mitkommen, dich gut kann behandeln und gut mitnehmen und positiv ist und ich auch in meinem Prozess so viel Informationen wie nötig und möglich auch einbeziehen kann, um den Prozess so gut wie möglich zu machen. Und darum muss ich wissen, was mit diesen Menschen abgeht, wenn es so eine Veränderung gibt. Und für mich gibt es grundsätzlich drei Schritte, ganz einfach zusammengefasst, wo ich würde allen empfehlen, in so einen Prozess zu gehen. Punkt ist, offene, transparente Kommunikation. Viele Leute haben immer so bei so Veränderungsprozessen, wo in Führungspositionen sind, Taktik, Ich halte alles mal zurück, bis alles fix ist, damit es so wenig Fragen wie möglich gibt. Und dann gehe ich in dem Sinne mit der Lösung raus. Dann ist wie schon alle Fragen beantwortet und ich kann schon das FAQ, Q&A und bla bla FAQ aufsetzen. Und dann ist alles schon in dem Sinne klar. Ich glaube, in 9 von 10 Fällen ist das falsch. Vielleicht auch in 9,9 Fällen von 10 ist das falsch. Weil die Zeit, die man in dem Sinn braucht, um das alles aufzusetzen und alles in dem Sinn geheim zu halten, und nachher, wenn man rauskommt, merken die Leute dann schon, ah ja, aber das haben sie ja nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern die arbeiten schon lange dran und gesagt heisst, haben sie uns nichts. Also, die offene Kommunikation hilft auch, die Leute ernst zu nehmen. Eine sichere Basis zu schaffen. Weniger Gerüchte, mehr Dialog. Die Leute aber auch nicht damit überfordern, mit offenen Informationen. Das ist ja dann schon Gefahr, das sehe ich schon. Ja, das wissen wir noch nicht und das wissen wir nicht und das wissen wir nicht. Ja, hat auch eine Gefahr. Also, wie viele Informationen gibt man, welche kann man noch nicht geben? Anstehen für die Informationen, die man nicht geben kann. Schritt 1. Offene, transparente Kommunikation. Die Leute im Change mitnehmen. Zweiter Punkt. Und dann kommen die Unsicherheiten, die du sagst. Und für das muss man vorschaffen. Für das muss man Offenheit haben, die entgegenzunehmen. Die Unsicherheiten, ob sie berechtigt sind oder nicht, aus deiner eigenen Führungsperspektive. Und dann sagen, Hatschel und Patschel von unseren Mitarbeitern, schwierig. Du willst wissen, was geht ab, damit du das kannst aktiv handeln. Also Kommunikation und Information ist Macht. Wenn du sie rausgibst, gibt es in einem Dialog Rückmeldungen. Und das wieder sind Tools und Werkzeuge, die du damit arbeiten kannst, um den Prozess so smooth wie möglich zu machen. Mach einen Standortwechsel-Kaffee. Zweimal, dreimal, wie viel man das immer braucht. 30 Minuten. Du bist präsent als Geschäftsleitungsmitglied, als Projektleiter von diesem Standortwechsel. Der kommt dazu. Und dann können Fragen beantwortet werden. Und mit diesen Unsicherheiten, ja, was mache ich jetzt mit der Kita? Ne? Vieles kannst du vielleicht wirklich gerade eliminieren, weil es Unberechtigte sind. Ein paar Sachen kannst du vielleicht aufnehmen und merken, okay, das beschäftigt die Leute. Das müssen wir mit einbeziehen. Haben wir vielleicht gar nicht daran gedacht. Also das ist eine Chance, Informationen rüberzukommen. Die Informationen die dritte Ebene dann wieder im Prozess einfließen zu lassen. Okay, vielleicht braucht es nochmal so einen Kaffee. In einem Monat, wo man dann wieder aktive Informationen abgeben kann. Vielleicht braucht es eine Arbeitsgruppe aus den Mitarbeitern, die die Probleme sogar könntet aktiv angehen und dir helfen, sie zu lösen. Es muss ja nicht alles bei dir als Führungsperson auf dem Tisch sein. Verantwortung übergeben, die Leute mit einzubeziehen. Das ist auf keinen Fall verlorene Zeit, sondern es ist eben ganz, ganz wichtig, um proaktiv den Prozess zu begleiten. Human-centered Leadership. Du hast mit Menschen zu tun, Menschen gehen durch einen Prozess durch, zu einer Veränderung. Und es ist nie ausgeschlossen, dass nicht alle eine Veränderung mitmachen. Das ist im Normalfall bei Veränderung immer auch gewissen Anteil macht nicht mit am Schluss. Okay, part of the game. Aber herauszufinden, wer macht mit, wer nicht, wer warum, wer nicht, brauchst du Informationen. Du musst in den Dialog hineingehen, dann schaffst du die sichere Basis zu schaffen und aus dem heraus nachher erfolgreich sein.
Ja, absolut. Das ist genau wieder die beiden Komponenten. Oder wie du richtig sagst, Sicherheit geben, es nicht verstecken, wirklich auch offen sein, Austausch, wirklich dieses Geteilte auch zu leben und sich nicht einfach zu verstecken. Und auch, ja, wenn du richtig sagst, vielleicht gibt es eine Arbeitsgruppe, denke ich nicht nur an Standortwechsel, denke ich auch an Organisationsentwicklung, denke ich an unsere Werteteams, die wir in Unternehmen etablieren, die sich darum kümmern, dass Werte eingehalten werden. Die bestehen nicht aus der Geschäftsleitung. Das sind Leute aus dem Unternehmen, die den Dialog mitgestalten, die da wirklich auch Input geben können. Und wenn die Sicherheit von beiden Seiten gegeben ist, dann kommt da auch was zurück. Und dann wird das gemeinsam angepackt und dann schafft man das auch. Und dann kann man auch einen Standortwechsel oder eine Organisationsentwicklung zu einer anderen Konstruktion zum Beispiel gut überstehen.
Secure-Based Leadership ist vielleicht ein Begriff, vielleicht kriege ich ihn gerade neu und das heißt Secure-Based Culture. Ja, weil es eigentlich eine ganze Unternehmenskultur ist, wo man auf dem kann aufbauen und erfolgreich sein. Hey, und wie ihr merkt, wie wir ja immer mit Leadership an diesen Themen sind, und auch bei Secure-Based Leadership mit Leadership hier jetzt heute versucht haben, konkrete Beispiele aufzuzeigen. Wir haben Tools, wir haben Prozessabläufe, wo wir eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem kann schulen, wo wir euch als Führungspersonen können schulen. Meldet euch bei uns, gebt uns ein Like, einen Kommentar, einen Hinweis, dann tauschen wir uns mega gerne mit euch aus. Wenn ihr dort unsicher seid, wenn ihr das konkret im Kontext wollt, wir helfen euch gerne.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Like da.
Und teile diese Folge mit einer Person aus deinem Umfeld, die das unbedingt auch gehört haben muss. Wenn du neugierig geworden bist und mehr über unseren Ansatz Resilient Company wissen willst, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme oder einen Besuch auf unserer Website resilient-company.ch.